Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Ein Abkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien im Jahr 1974 ist maßgeblich für die Einführung des Petrodollarsystems. Nach dem Ende der Goldbindung des Dollars 1971 verpflichteten sich die Saudis, ihr Öl nur noch in US-Dollar zu verkaufen und die Einnahmen in US-Staatsanleihen zu reinvestieren. Die Gegenleistung besteht in Sicherheitsleistungen und militärischem Schutz durch die USA. Mehr als 50 Jahre nach dem Abkommen wird der globale Ölhandel immer noch überwiegend in US-Dollar abgerechnet. Der Petrodollar hat sich als strategisches System etabliert, in dem Energiehandel, Kapitalströme und Sicherheitsstrukturen miteinander eng verflochten sind. Jüngste geo- und energiepolitische Entwicklungen, allen voran der Irankrieg und der Kampf um die Straße von Hormuz, stellen die Dominanz des Petrodollars jedoch in Frage. Im Pressepodcast spricht Jürgen Lukasser, Deputy Chief Investment Officer der LGT Private Bank, über die Entstehung, strategische Bedeutung und zukünftige Entwicklung eines globalen Macht- und Währungssystems. Das Gespräch für die Presse führt Christian Lenobel.
Man schreibt das Jahr 1859, als mit der Entdeckung einer unterirdischen Ölquelle in Titusville, Pennsylvania, die moderne Geschichte von Erdöl beginnt. Erdöl wird zum Treibstoff der Industriegesellschaft, zum mächtigsten Rohstoff und dem am meisten gehandelten Gut auf dieser Welt. Heute, rund 170 Jahre nach Beginn der industriellen Förderung in den USA, führen andere Länder das Ranking der Staaten mit den größten Erdölreserven an. Die Vereinigten Staaten stehen hier nur auf Platz 9 und spielen im Ölbusiness dennoch die Hauptrolle schlechthin. Denn 80% des globalen Ölhandels werden in US-Dollar abgewickelt und machen damit die amerikanische Währung zur mit Abstand wichtigsten der Welt. Das System dahinter hört auf einen klingenden Namen, Petrodollar. Seine Historie, seine Macht und vor allem seine mögliche künftige Bedeutungserosion, mit einem besonderen Blick auf die Folgen auf Kapitalmärkte und Anlegerportfolios, das alles sind die Themen, die im Fokus des heutigen Podcasts stehen. Der Irankrieg und die täglich changierenden Ereignisse rund um die Straße von Hormuz, die bieten den brisanten Aktualitätsrahmen, den wir natürlich auch thematisieren werden. Ich darf zu diesem Gespräch im Pressetonstudio herzlich Jürgen Lukasser begrüßen, Deputy Chief Investment Officer von LGT Private Banking. Herr Lukasser, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Herr Lukasser, kurz und bündig zu Beginn, was genau ist denn der Petrodollar und wie kam es überhaupt zu diesem erstaunlichen System?
Ja, der Petrodollar klingt ja eigentlich so, als ob das jetzt sich nur darauf beziehen würde, dass Geschäfte in Rohöl einfach in US-Dollar abgewickelt werden. Und der Umstand, der kommt schon vor und spielt eine wichtige Rolle. Aber in Wahrheit ist das System, das dahinter aufgebaut wurde, wesentlich komplexer. Also die Abrechnung in US-Dollar ist, wie gesagt, einer der Eckpunkte des Ganzen. Aber viel wichtiger ist ein Faktor, der sich neudeutsch Recycling von Petrodollars nennt. Das ist die Frage, was machen die erdölexportierenden Staaten mit den Einnahmen, die sie in Dollar erzielen? Und im Rahmen des Petrodollar-Systems war es so, dass ein großer Anteil von diesen Dollars auch wieder in die Vereinigten Staaten zurückgeflossen sind, in den Kapitalmarkt beispielsweise, und dort zum Beispiel auch geholfen haben, das Haushaltsdefizit in den Vereinigten Staaten zu refinanzieren. Und ein wesentlicher dritter Aspekt noch hat eigentlich nichts mit Geld zu tun, da geht es um Sicherheit. Es geht um geopolitische Absicherung. Die Vereinigten Staaten haben jahrzehntelang die Rolle gehabt eines Hegemoniestaats, der Sicherheitszusagen geben konnte. Und man muss nur daran denken, gerade der Nahe Osten ist dafür bekannt, dass er eine geopolitisch instabile Region ist, eigentlich schon seit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Und insofern waren diese Sicherheitszusagen von großer Bedeutung. Das heißt, da kamen mehrere Interessen zueinander und haben überlappend eigentlich ein System aufgebaut.
Diesen Sicherheitsgedanken, auf den kommen wir heute noch genau zu sprechen, speziell wenn wir den Irankrieg noch thematisieren werden. Vielleicht noch zur Entstehung des Petrodollars ein kleiner Hinweis oder Erklärung von Ihrer Sicht, von Ihrer Seite aus. Das System gab es ja nicht immer, sondern es ist in den 70er Jahren entstanden. Das hat mit Saudi-Arabien zu tun. Wenn Sie da vielleicht kurz erläutern, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass der Dollar, der eigentlich früher sich am Gold orientiert hat, dann plötzlich mit dem Erdöl in Verbindung gebracht worden ist und so seinen Namen bekommen hat.
Sehr gern, sehr exzellente Frage. Also nach dem Zweiten Weltkrieg war es eigentlich so, dass das sogenannte Bretton Woods-System eingeführt worden ist. Und im Rahmen vom Bretton Woods-System war klar, dass der Dollar der zentrale Punkt eines Währungssystems ist. Und der Dollar wurde, damit dem Währungssystem Stabilität verlieren wird, an Gold gebunden. Es war dann 1971 und ich glaube, es war im August 1971, als Richard Nixon vor die Öffentlichkeit getreten ist und gesagt hat, my dear fellow Americans, ich muss ja was sagen, die Konvertierbarkeit von Dollars in Gold direkt werden wir aufheben. Die Bindung, die Goldbindung vom Dollar ist aufgehoben. Und damit ist natürlich schon eine Frage aufgestanden, die vorher nicht geklärt werden musste. Ab diesem Zeitpunkt war der US-Dollar eine echte Fiat-Währung. Eine echte Fiat-Währung bedeutet, die Sicherheit, die der Anleger hat, ist eigentlich das Vertrauen in die Funktionsweise von Institutionen und von Regeln. Und was alle bis dorthin nicht wussten, ist, ob dieses Vertrauen so stark ist, um den Dollar tatsächlich zu stützen, oder fällt der dann ins Bodenlose. Und es hat sich über die Zeit gezeigt, dass das Vertrauen in den Dollar groß war, dass der Dollar die Fähigkeit gehabt hat, zur Weltleitwährung aufzusteigen und das auch für viele, viele Jahre inne gehabt hat. 1973, 1974 hatten wir einen Effekt. Wir hatten die erste Erdölkrise. Es hat natürlich die westlichen Wirtschaften extrem erschüttert und auch gerade die amerikanische Administration hat sich wieder mal Gedanken gemacht. Was machen wir mit dem Dollar? Das ist jetzt in Wirklichkeit hängt in der Luft, ist nur vom Vertrauen der Leute abhängig. Und da hat man sich gedacht, okay, die erdölexportierenden Staaten, die haben doch im Moment große Dollarguthaben, große Dollareingänge. Vielleicht können wir hier mit unseren Freunden am Persischen Golf, und Saudi-Arabien ist traditionell ein Freund der Vereinigten Staaten am Persischen Golf gewesen, vielleicht können wir hier ein gutes System aufsetzen. Und ein Deal, würde der heutige Präsident würde sagen, einen Deal machen mit ihnen. Und genau das hat stattgefunden. Also der Ausgangspunkt war, dass Saudi-Arabien sich einverstanden erklärt hat, dass alle Deals in Erdöl in US-Dollar abgerechnet werden. Und das war der Ausgangspunkt eigentlich für den Petrodollar, wo wir dann gesagt haben, dass dann ein relativ komplexes System daraus entstanden ist.
Die Gegenleistung der USA war Sicherheit zu bieten.
Ja.
Das heißt ein Deal, so wie Sie es vorhin gesagt haben. Wie dieser Deal und was das mit Vertrauen in die Institutionen und mit Sicherheit zu tun hat, auch das werden wir heute noch ausreichend beleuchten. Sie haben was sehr Interessantes angesprochen, vielleicht kann man das noch einmal ein bisschen vertiefen, nämlich das Recycling. Es ist so, dass die erdölexportierenden Nationen ihre Gewinne, die sie dadurch machen, wieder investieren. Interessanterweise meistens in US-Finanzanlagen. Und als Kritiker, wenn man das Ganze kritisch betrachten will, könnte man sagen, man vergleicht das mit einer Bank, die Schuldscheine ausgibt, die aber anschließend von den Gläubigern wieder bei derselben Bank angelegt werden. Also das ist ja ein gut funktionierendes, aber doch seltsames System. Hat das von Anfang an, war das so geplant oder hat sich das ergeben, weil eben die erdölexportierenden Ländern, weil es denen an Möglichkeiten mangelt, Investitionen sinnvoll im eigenen Land zu tätigen?
Ob das von Anfang an so geplant war, ist eine super spannende Frage. Ich glaube, dafür gibt es jetzt auch wenig Erklärungen oder wenig Ansatzpunkte für wirkliche Erklärungen. Aber ich glaube, ein guter Ansatzpunkt für Erklärungen ist, wenn man darüber nachdenkt, was haben eigentlich die Erdölexporteure für Interessen? Was wollen die eigentlich? Und eine Sache haben wir schon angesprochen, was für die Staaten am Persischen Golf im Mittleren Osten immer ein Riesenfaktor war, war Sicherheit und Stabilität. Also sprich, das Versprechen der Vereinigten Staaten, wir machen einen Deal, wo auf der einen Seite Sicherheit und Stabilität steht, war für die Anrainerstaaten dort auf alle Fälle mal etwas, was man sich ansieht. Zweite Sache ist, dass man, wenn man viel Dollareinnahmen hat, trotzdem überlegt, wo investiert das ganze Geld? Ich muss das ja doch sicher investieren, dass ich auch sozusagen mit dem Vermögen, das ich hier durch den Abbau von Rohstoffen vereinnahmt habe, dass das sicher angelegt ist. Und da hat es schon geholfen, dass der entwickelste Kapitalmarkt der Welt in den Vereinigten Staaten ist und der einen ganz anderen Reifegrad hat als die lokalen Kapitalmärkte. Es gibt heute schon lokale Kapitalmärkte, aber was jetzt Markttiefe, Liquidität, Streubreite an Investmentmöglichkeiten betrifft, ist Amerika immer noch die Nummer eins. Und eine Stärke, muss man fairerweise sagen, haben die Vereinigten, Corporate America, würde ich vor allem sagen, die Kombination aus Innovationskraft in Silicon Valley und Kapitalkraft an der Wall Street, die gibt es halt nur einmal auf dem Planeten. Und das ist ein wesentlicher Faktor. Also Suche nach sicheren Anlagemöglichkeiten, wo man sein Geld auch wieder bekommen kann. Und das Dritte ist natürlich Werterhalt dieser Anlagen. Sprich, da war dann schon die Frage, wenn ich im Dollarraum investiere, ist das werthaltig? Kriege ich da auch sozusagen meine Kaufkraft wieder zurück? Und für viele, viele Jahre war die Antwort auf diese Frage ein einfaches Ja.
Das heißt, die Kriterien, die Sie jetzt genannt haben, die sind auch diejenigen, die die Stabilität des Systems Petrodollars ausmachen. Also die institutionelle Stabilität, die geopolitische Verankerung, die Kapitalmarkttiefe, die Sie genannt haben und vor allem die Zahlungssystemdominanz. Also das ist ja sozusagen das, was die wirtschaftliche Sicherheit für die erdölexportierenden Nationen bietet, oder?
Absolut. Ich glaube, dass dieser systemische Faktor, sprich, dass ich ein Zahlungssystem habe, wenn ich im Dollarraum dabei bin, ist etwas, was sicherlich ein großer Anreizfaktor war. Sie dürfen nicht vergessen, mit dem Zahlungssystem kommen ja viele andere Tools, die sozusagen Zusatznutzen bringen können mit. Sie haben die Möglichkeiten abzusichern. Das gibt's im Dollarraum. Sie haben die Möglichkeiten, zu einer amerikanischen großen Bank zu gehen und einen Kredit aufzunehmen. Die haben die Bilanz in Dollar und ein Dollarkredit ist viel leichter zu bekommen als ein Kredit in einer exotischen Währung. Die Kosten werden auch andere sein. Dann, wie gesagt, wenn ich Währungen tatsächlich wechseln möchte und ich habe Dollarguthaben, kann ich es eigentlich, wenn ich es möchte, in jede erdenkliche Währung, die frei konvertierbar ist, transferieren. Also insofern, auch die Nebendienstleistungen, finde ich, haben für die erdölexportierenden Nationen sicherlich einen Charme gehabt. Das kriegen sie, auch wenn man mit Blick auf heute, was könnten denn Alternativen sein? Das Set an Nebendienstleistungen ist schwer zu schlagen. Das haben sie nach wie vor noch, die Vereinigten Staaten.
Sie haben die Interessen der erdölexportierenden Länder angesprochen. Wie sieht es denn mit den USA selber aus? Weil schlussendlich erzeugt ja dieses System eine enorme, konstante Nachfrage nach US-Dollar. Ja. Und das wiederum zementiert den Platz als Status einer Weltreservewährung ein, weil eben Weltreserven in US-Dollar gehalten werden müssen. Ja. Das sichert wiederum die wirtschaftliche Dominanz der USA. Also es ist offensichtlich ein System, das in beiderlei Interessen Lagerungen gut funktioniert hat die letzten 50 Jahre, oder?
Das ist absolut der Fall. Und der Gag dran ist ja, dass dieses System, dazu gibt es keinerlei formale Verträge. Das ist einfach durch übereinstimmenden Willen und durch übereinstimmende Interessen zustande gekommen. Absolut. Die Vereinigten Staaten hat das in eine, ich glaube, es wird in der Literatur gerne das exorbitante Privileg genannt, genau, in eine Superposition bekommen, um sich verschulden zu können, wie es eigentlich keinem anderen Staat möglich ist. Der einzige Staat, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat, glaube ich, in seinem Leben, war Griechenland, als es in der Eurozone beigetreten ist, wo auf einmal auch unbeschränkte Kreditmöglichkeiten zur Verfügung gestanden sind. Wie es dann ausgegangen ist, haben wir auch gelernt. Aber auch in den Vereinigten Staaten ist es so, sie haben sich sehr günstig mit großem Volumen verschulden können. Aber auch zum Beispiel, wenn es darum geht, dass man Risikokapital aufnehmen wollte, wenn Aktienemissionen an der Wall Street waren, waren Staatsfonds aus dem Mittleren Osten immer traditionelle Kunden davon. Also insofern, das ist schon ein System, das beide Interessen gut zusammenfügt. Es gibt ja auch zwei Schulen. Wenn man es ein bisschen von der akademischen Seite betrachten möchte, ist die eine Schule, die von David Spiro argumentiert wurde, dass der Petrodollar ein wesentlicher Bestandteil der unsichtbaren Hand der Hegemonie der Vereinigten Staaten ist. Wohingegen gibt es dann andere Schulen, die sagen, na, das haben die erdölexportierenden Staaten deswegen gemacht, weil in den Vereinigten Staaten der Kapitalmarkt einfach am besten ist. Meiner Meinung nach widersprechen sich die Theorien gar nicht, sondern die erklären einfach, dass die
Interessenslage... Das ist eine gemeinsame Interessensfrage.
Total, so ist es.
Genau. Wenn wir dieses Idealbild mal kurz verlassen, diese monopolistische Dominanz von Petrodollar, die ist ja logischerweise nicht im Interesse aller. Und wird es auch immer weniger und ist anderen Mächten ein Dorn im Auge. Wieso ist es eigentlich so, dass ein System, das so gut funktioniert, nicht umgelegt werden kann auf eine andere Währung? Warum gibt es nicht den Petro-Euro? Warum gibt es nicht den Petro-Yuan? Was ist das Besondere daran, was dieses System mit den USA so erfolgreich macht?
Ich glaube, dass wir dürfen nicht vergessen, in welcher Zeit es eingeführt worden ist. Es war in den 70er Jahren, als es erdacht worden ist. Und die Welt in den 70er Jahren hat völlig anders funktioniert als heute. Damals gab es eine bipolare Welt. Es gab den Westen, also aus unserer Sicht waren das die Guten. Und es gab den Osten. Das war eigentlich alle sozusagen eine Gruppe von Staaten, die als Satelliten der UdSSR gewirkt haben. Und damals war es eben so, entweder war man auf der Seite der Westmächte, des Westens, oder auf der Seite des Ostens. Und insofern, der Osten hat das in kleinerem Maße auch probiert, hat ja auch sehr viel in Entwicklungsländern investiert, aber in dem skalierbaren Ausmaß hat es halt natürlich nur mit den Kapitalmärkten funktioniert. Und die UdSSR hatte keinen Kapitalmarkt. Also da ein wesentlicher Bestandteil hat gefehlt. Und was wir heute sehen, ist, dass wir uns wegentwickeln von dieser bipolaren Welt hin zu einer multipolaren Welt, Wobei man aber sagen muss, ist, ein Kapitalmarkt kann man nicht auf und ab drehen wie ein Toaster, sondern das muss sich entwickeln. Und ich glaube, dass zum Beispiel gerade wenn man China betrachtet, hier in den letzten 20 Jahren große Schritte in diese Richtung unternommen worden sind. Trotzdem ist es so, dass die Entwicklung hier noch nicht abgeschlossen ist. Man darf nicht vergessen, die Währung, die chinesische Währung ist heute noch gemanagt gegen den Dollar. Also die ist nicht frei floatend, wie man so schön sagt. Das ist nicht frei von den Marktkräften gebildet, sondern ist gemanagt gegen den Dollar. Und sozusagen eine Reservewährung zu verwenden, die gemanagt ist gegen eine andere Währung, klingt ein bisschen zu verrückt, um wahr zu sein.
Jetzt haben Sie sehr viele gute Gründe genannt, warum dieses System des Petrodollars hervorragend funktioniert. Und dennoch ist es so, dass in den letzten Jahren, und zwar auch schon vor der aktuellen kriegerischen Eskalation im Iran, gewisse Bruchlinien aufgetaucht sind in diesem vermeintlich so stabilen System. Was gefährdet denn die Exklusivität des Petrodollars strukturell? Also Stichworte Verlagerung der Nachfrage nach Asien von Erdöl oder eben auch alternative Zahlungssysteme, die wir kurz angesprochen haben, Diversifikation der Golfstaaten. Vielleicht in die Richtung, wo könnte es denn in naher Zukunft hingehen? Warum ist es doch nicht so stabil in den letzten Jahren, wie man das glauben könnte?
Also ich glaube, es gibt gewisse Bruchlinien, die man sicherlich ausfindig machen kann. Und eine wesentliche Bruchlinie ist natürlich schon, und Sie haben es schon angesprochen, Nachfrageverhalten nach Erdöl. In den 70er Jahren, als das System erdacht worden ist, waren die Vereinigten Staaten der größte Nachfrager nach Erdöl. Ist das heute noch so? Und die Antwort ist, ja, das ist immer noch so, aber gleichzeitig sind die Vereinigten Staaten auch der größte Produzent von Erdöl. Per Saldo produzieren sie ein bisschen mehr Erdöl am Tag, als sie selber verbrauchen. Wobei das jetzt natürlich auch eine Milchmädchenrechnung ist. Das sind nicht alles die gleichen Qualitätsstufen, aber sozusagen die große Richtung ist, vom größten Konsumenten, der wenig selbst produziert hat, hier haben sich die Vereinigten Staaten in ein Land entwickelt, das zwar ein großer Nachfrager ist, aber selbst durch Fracking auch ein großer Produzent ist. Das heißt, wenn man heute nachschaut und überlegt, wohin geht denn das Erdöl, das am Persischen Golf gefördert wird, dann kommt man drauf, China und Japan gemeinsam machen die Hälfte der Nachfrage aus. Wenn man Südkorea und die restlichen asiatischen Staaten dazu zählt, kann man fast 80% der Nachfrage erklären.
Tendenz steigend.
Das heißt, das Öl geht nicht nach Amerika, das geht nach Asien. Und das ist natürlich schon, geht ein bisschen an die Grundfesten dieses Deals. Weil früher war es so, die Amerikaner kaufen Öl ein, beziehungsweise andere Staaten kaufen Öl ein und die Dollars fließen automatisch nach Amerika. Wenn jetzt China in Saudi-Arabien Öl einkauft, das ist jetzt kein Naturgesetz, dass das in Dollar abgerechnet werden muss. Am Ende vom Tage glaube ich, dass es dann schon auch von Marktmacht abhängig ist. China ist der wichtigste Kunde. Und der wichtigste, also jeder, der ein Geschäft selber betreibt, weiß, wenn der wichtigste Kunde einen Wunsch hat, überlegt man sich sehr genau, ob man den nicht besser irgendwie erfüllen kann.
In der langfristigen Betrachtung müssen wir noch ein anderes Thema ansprechen, das möglicherweise noch wichtiger werden wird, weil die strategische Bedeutung von Petrodollar, die hängt ja von der fundamentalen Rolle von Erdöl in der globalen Wirtschaft ab. Und gerade da stehen wir doch an einem Wendepunkt. Wenn man den Experten glauben sollte, dann sind die erneuerbaren Energien die Zukunft. Dann stellt man auch fest, dass die Kernenergie in vielen Industrieländern eine Renaissance erlebt. Also das System sollte doch beginnen zu bröckeln in einer Welt, die eine immer geringere Abhängigkeit langfristig betrachtet von Erdöl hat.
Ja, das ist richtig. Das heißt, die Rolle von Erdöl wird sich in den kommenden Jahrzehnten ändern. Das hat auch mit den Vorkommen zu tun, die jetzt auch nicht mehr werden. Das hat auch schon dazu geführt, dass ja viele Golfstaaten eigentlich ihr Geschäftsmodell überdacht haben. Also allen voran, finde ich, ist Dubai ein Zeichen, das gewusst hat, dass die Ölreserven, die sie haben in den Vereinigten Arabischen Emiraten, zwar vorhanden sind, aber auch endlich sind. Und die haben darüber nachgedacht und haben gefunden, dass einen sicheren Platz in einer unsicheren Welt anzubieten ein gutes und lohnendes Geschäftsmodell ist. Das heißt, die Staaten haben das sehr wohl verstanden, dass sie sich strategisch neu ausrichten müssen. Gleichzeitig ist es so, wenn wir jetzt zum Beispiel an unsere Energieversorgungssituation in Europa denken, Europa ist wahnsinnig abhängig von Energiepreisentwicklungen und wahnsinnig anfällig auf Energiepreisschocks. Man darf nicht vergessen, mit der Entscheidung 2022 Russland zu sanktionieren, ist unser Hauptenergielieferant ausgefallen. Wir versuchen das natürlich nach Kräften durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Es gelingt uns aber jetzt noch nicht perfekt. Man sieht, wenn im Mittleren Osten, obwohl wir eigentlich kaum Öl von dort beziehen, wenn dort der Preis in die Höhe geht, gehen bei uns mal alle Energiekosten gleich mal durch die Decke. Mit Inflationswirkung und gleichzeitig wird es auch wahrscheinlich Wachstum kosten. Das heißt, es bringt Europa in eine unangenehme Situation. Wir müssen schauen, dass wir unsere Energieversorgung in den Griff kriegen. Das haben wir bis jetzt nicht geschafft.
Ist es nicht ein bisschen ein Treppenwitz der Geschichte oder möglicherweise wird es zu diesem, wenn der US-amerikanische Präsident, der ja ganz offensichtlich dafür steht, die Erdölindustrie zu fördern und die erneuerbaren Energien kleinzureden, und den Klimawandel gibt es ja gar nicht, wie wir wissen, laut Trump, dass ausgerechnet er möglicherweise dafür verantwortlich ist, und jetzt kommen wir auf den Irankrieg zu sprechen, dass Öl eine problematische Ressource wird, die anders verteilt ist und somit ein erhöhter Run, wie es man jetzt feststellen kann, auf erneuerbare Energien einsetzt?
Ich glaube, das ist ein fairer Punkt. Fairer Punkt, den Sie da ansprechen. Ich glaube, dass wir generell darüber nachdenken müssen, ob das, ich finde, das Regime der Globalisierung generell hat sich geändert. Ich kann mich erinnern, das war eigentlich in der Zeit vor 2022, hat Globalisierung funktioniert, wie es im Textbuch steht, wie es sich David Ricardo, der Rockstar-Economist aus Großbritannien aus dem 18. Jahrhundert ausgedacht hat, der gesagt hat, am besten ist, wenn Dienstleistungen und Güter dort generiert werden, wo sie am günstigsten generiert werden können, weil der Nutzen ist am Ende des Tages ist der Endkunde. Und das ist auch das sozusagen das Programm gewesen, nachdem Globalisierung seit dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation im Jahr 2001 funktioniert hat. Ab 2022 sehen wir jetzt schon eine Zäsur. Es geht jetzt viel stärker darum, wie kann ich mich meine Energieversorgung unabhängig aufstellen? Wie kann ich meine Versorgung mit seltenen Erden sicherstellen? Und insofern sieht man, dass Globalisierung jetzt eine wesentlich stärkere strategische Komponente hat als vorher eine kaufmännische. Vorher ist es darum gegangen, wie kann ich die Waren günstig herstellen? Mit allen Nebenwirkungen, was Umweltauflagen betrifft, die nicht eingehalten wurden oder vielleicht in anderen Ländern vielleicht ein bisschen liberaler umgesetzt wurden. Heute hat das ganz stark eine strategische Komponente bekommen. Das, glaube ich, ist ein neues Regime. Darauf müssen wir uns einstellen.
Lassen Sie uns zum Irankrieg ein bisschen im Detail kommen, weil das einfach genau das Thema ist. Die Amerikaner haben ja ein großes Glück, wo immer sie hingehen, um Freiheit und Demokratie zu bringen, scheinen sie auf Erdöl zu stoßen. Dieser pointierte Satz kommt leider nicht von mir, der wird zugeschrieben dem italienischen Journalisten Michel Serra, mag ich sehr gerne. Fakt ist, wenn man sich anschaut, die letzten Jahrzehnte, Irak, Libyen, Syrien, Venezuela, jetzt der Iran, also Länder, die riesige Ölreserven haben und gleichzeitig eine schlechte Beziehung zu Washington, haben offensichtlich eine im gleichen Maße statistisch bemerkenswerte hohe Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal die US-Luftwaffe bei ihnen vorbeischaut. Ja. Es geht um Öl und um den Petrodollar. Da muss man kein Verschwörungstheoretiker sein. Ja. Und ich möchte Sie da auch mit einem Satz von US-Senator Lindsey Graham gut mit Trump konfrontieren. Der war zu Gast beim Nachrichtensender Fox und hat über die Ziele der USA in den kommenden Friedensverhandlungen mit Teheran referiert und hat die bemerkenswerte Sache gesagt. Zunächst eine erste Forderung lautete, dass der Iran niemals eine Atomwaffe bauen dürfe, das wissen wir. Und dann hat er angefügt, eine Gefahr, die von diesem ganzen Debakel ausgeht, besteht darin, dass es dem Dollar schaden wird, wenn wir zulassen, dass Öl in der chinesischen Währung gehandelt wird. Na, da sind die Dinge doch endlich mal am Tisch, oder?
Das ist, glaube ich, jetzt right to the point, wie er sagen würde, oder?
Also man kann das rein ohne Sarkasmus, das, was im Moment geopolitisch los ist in der Welt, darauf einschränken, möchte ich fast sagen, dass es hier um Öl geht, dass es hier um den Petrodollar geht und nicht um irgendwelche Freiheits- und Demokratiefragen, oder? Oder ist das zu eng gefasst?
Ich glaube, das Problem ist, dass die Zielsetzung, als der militärische Operation losgegangen ist, jetzt nicht super genau definiert waren. Ich glaube, es begonnen hat mit dem Wunsch nach einem Regime-Change. Danach sieht es jetzt nicht aus. Und man muss ehrlich gesagt auch sagen,
das war auch eher ein israelischer Wunsch möglicherweise.
Möglich. Also die amerikanische Track Record beim Erzielen von Regime-Changes ist jetzt auch nicht super gut. Wenn wir uns die letzten 50 Jahre anschauen oder 70 Jahre anschauen, war der letzte gute Regime-Change, den sie gehabt haben, in Mitteleuropa, wo sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg dann eigentlich Demokratien aufgebaut wurden. Das ist im Mittleren Osten eigentlich nicht gelungen. Also insofern, das war schon ein bisschen ein wackeliges Ziel. Dann hat man gesagt, okay, das nukleare Bedrohungspotenzial muss ausgeschaltet werden. Das hätte man vielleicht auch durch eine Verhandlung schaffen können, weiß ich nicht. Ich bin kein Diplomat, aber ich denke mir, da gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten. Also insofern, man ist losgestartet ohne ein klares Ziel. Und was aber stehen bleibt und was man schon gewusst hat, ist, dass der Iran große Erdölreserven hat. Generell ist der Iran ein sehr rohstoffreiches Land. Der hat neben Erdöl hat er Goldreserven, er hat auch Vorkommen an Uran. Also das Problem, das das Land hat, ist, dass es seit 1979 richtig sanktioniert ist.
Ja, ich will Sie auch nicht zu einer politischen Äußerung drängen, das ist ja hier gar nicht die Aufgabe, aber wenn man sich ansieht, was in Venezuela passiert ist, unter welchen Vorwänden, ich glaube Drogen waren es, man in Venezuela den Maduro kidnappt hat und erstaunlicherweise, was ist danach passiert? Das Öl wird wieder in Dollar gehandelt, dort gab es ja Möglichkeiten, das über Kryptowährungen ein bisschen auszulagern. Also man ist einem Ziel nachgejagt, das etwas mit Öl und Petrodollar zu tun hat. Und ja, möglicherweise hat man sich gedacht, als Blaupause für Iran könnte das gut herhalten. Scheint im Moment nicht zu funktionieren. Sicherheitsgarantien haben Sie schon mehrfach heute angesprochen. Das ist ja der Deal, den Sie, wie Sie es gesagt haben, die Sicherheitsgarantien für die zentralen Energieproduzenten, wie die Golfstaaten, und das ist auch das institutionelle Fundament vom Petrodollar. Das ist ja deswegen so spannend, weil diese Sicherheitsgarantien im Moment nicht so richtig wirken. Der Iran und seine Reaktion, die Golfstaaten anzugreifen, geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Hat man sich da verkalkuliert aus amerikanischer Seite?
Ich glaube, dass sich einfach die Art und Weise, wie so ein Konflikt militärisch geführt wird, extrem geändert hat. Das kann man von der Ukraine bis zum Mittleren Osten beobachten. Der Mittlere Osten, die Anrainerstaaten im Golf, haben natürlich amerikanische Hardware bekommen. Die haben natürlich die neueste Hightech bei der Raketenabwehr bekommen, aber das Problem ist, dass eine Rakete $4 Millionen kostet und auf eine Drohne schießt, die $40,000 kostet und von den Raketen nur 600 im Jahr produziert werden. Also insofern, die Fragestellung war, könnt ihr einen Schutzschirm für uns bereitstellen und sicherstellen, dass es keine negativen Auswirkungen auf die Anrainerstaaten am Persischen Golf gibt, dann muss man sagen, das hat jetzt nicht funktioniert. Man hat auch gesehen, dass zum Beispiel in Dubai Drohnen eingeschlagen sind, dass aber auch an den Anrainerstaaten auch die Energieversorgungseinrichtungen, die Infrastruktur attackiert worden ist. Das ist asymmetrisch und auf diese asymmetrische Bedrohung haben die Vereinigten Staaten, denke ich im Moment, noch keine perfekte Antwort, die sich ja auch irgendwie ökonomisch rechtfertigen lässt. Also mit einer 4-Millionen-Dollar-Rakete auf eine 40.000-Euro-Drohne zu schießen, das kann man ein paar Mal machen, aber es macht irgendwann aufgrund der Kosten keinen Sinn mehr.
Worauf ich hinaus will, es ist ja interessant, wie der Iran-Krieg losgegangen ist und die Reaktion des Irans war, die Golfstaaten anzugreifen. Ja, hat sich die Weltöffentlichkeit gefragt, was ist jetzt los? Die bringen jetzt nur noch andere Länder gegen sich auf. Aber wenn man sich das aus Sicht des Petrodollars anschaut und der Iran ist schon seit vielen Jahren einer, der dagegen ankämpft und versucht, davon loszukommen, dann war es ein enorm schlauer Schachzug, wenn man das so sagen will. Weil genau diese Stabilität und Sicherheit, die im Deal das Gegengeschäft ist, was die USA den Golfstaaten bieten, die ist ja jetzt gefährdet.
Also die haben, glaube ich, den Petrodollar auch gut analysiert und haben gesehen, wo ist er am verwundbarsten. Und das ist genau die Handlungsweise, die sie zeigen, ist genau das, was passiert. Und das ist ja nicht nur die Sicherheitsgarantie, die nicht funktioniert, das hat ja auch damit zu tun, dass einfach logistisch kein Öl über die Straße von Hormuz transportiert werden kann. Das heißt, die Erdölannahmen, die normalerweise gesprudelt sind, sprudeln im Moment auch nicht. Das ist ja auch ein Teil vom Petrodollar. Also insofern, die haben die Mechanik und das Biotop gut verstanden und haben genau gewusst, wo sie sozusagen wo das System am verwundbarsten ist. Und genau dort setzen sie an.
Perfekt gelungen. Sie haben den Übergang von einer bipolaren Weltordnung zu einer multipolaren Weltordnung angesprochen. Also früher sozusagen die Einteilung in Ost und West, in Kapitalismus und Kommunismus, das ist mehr oder weniger passé. Wir sind in einer multipolaren Weltordnung gelandet, ob wir wollen oder nicht. Mit dem asiatischen Raum, teilweise mit dem afrikanischen, auch mit Südamerika. Untergräbt das eigentlich die Basis des Systems Petrodollars?
Ich glaube ja. Also der Petrodollar ist sicherlich ein Produkt einer bipolaren Welt, wo es eine wirtschaftliche Hegemonialmacht gibt. Und das waren unangefochten, die Amerikaner. Die hatten fast Exklusivität. Ja? Und das ändert sich natürlich durch den Aufstieg von China zum Beispiel, aber auch durch den Aufstieg von Indien. Das darf man nicht vergessen. Also da kommen, wie man neudeutsch sagt, einfach neue Player ins Spiel. Und dass wir dann sozusagen ein Währungssystem haben, wo es mehrere Alternativen gibt, das würde ich dann sozusagen auf mittlere Sicht gar nicht total überraschend finden. Das würde ich eigentlich als logisches Resultat sogar sehen. Wobei man sagen muss, dass heute die Alternativen noch nicht vorhanden sind. Also die Chinesen wissen, sie müssen das nur weiterentwickeln. Die wollen da auch keinen Fehler machen, glaube ich. Und die anderen Staaten sind in der Entwicklung noch hinter den Chinesen zurück. Das ist aber einer der Gründe, warum Gold wie eine Währung behandelt worden ist und als Alternative, als Zwischenlösung mehr oder minder behandelt worden ist. Und das ist der Grund, warum Gold auch gelaufen ist in den letzten Jahren, also wirklich tolle Performancezahlen gebracht hat.
Es ist ein Ziel von unserem Gespräch, dass ich Ihnen heute auch entlocke, Ihre Ideen zu den möglichen Zukunftsszenarien, wie es mit dem Petrodollar weitergeht.
Ja.
Der auf der einen Seite ein enorm stabiles System über 50 Jahre lang war, aber wir haben jetzt auch schon gewisse strukturelle Probleme besprochen und geopolitische Veränderungen, die ihn unter Druck bringen. Wenn ich da eine historische Parallele zu 1956 ziehen will, dann hätte ich gerne Ihre Meinung dazu. Mhm. Das war ganz interessant. Damals war der Pfund Sterling und der Dollar, die waren lange Zeit fast gleich wichtig im Erdöl-Business. Mhm. Und ironischerweise war es genau die misslungene Intervention der Briten an einer Meerenge, nämlich dem Suezkanal, die den Niedergang des Sterlings beschleunigt hat. 1956 war das, da hat der ägyptische Staatschef Nasser den Suezkanal verstaatlicht. Das hat dem britisch-französischen Konsortium nicht besonders gefallen, dem der Suezkanal damals gehört hat. Und dort hat Großbritannien und Frankreich dann eine militärische Intervention gewagt. Aber die Aktion endete mit einem Fiasko. Und was war die Folge? Der Pfund Sterling ist mehr oder weniger verschwunden. Also verschwunden im Sinne von als Weltreservewährung.
Ja.
Könnte das jetzt in der Straße von Hormuz wieder passieren?
Das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, was wir nicht ganz vergessen dürfen, ist, dass Pfund Sterling nach zwei Weltkriegen wirklich sozusagen wirtschaftlich komplett ausgeblutet war. Und es war schon klar, dass Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg, als diese industrielle Kraft sich im Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, dass das die vorherrschende Wirtschaftsmacht ist. Gleichzeitig waren sie auch die vorherrschende Militärmacht. Und man darf nicht vergessen, wenn ich es richtig im Kopf habe, warum ist diese Suez-Krise zu Ende gegangen? Weil die Amerikaner gesagt haben, Schluss jetzt. So, da hat jeder auf der Welt gewusst, wer da das Sagen hat und wer es nicht hat. Und das hat natürlich, einerseits waren die Fundamentals vom Pfund nicht mehr gut und andererseits war sozusagen dann auch das Vertrauen ins Pfund und in die Handlungsfähigkeit von der Krone stark eingeschränkt. Und das natürlich auch zu einem Zeitpunkt, als das britische Empire zu zerbrechen begonnen hat. 1947 ist Indien in die Freiheit entlassen worden und 1956 ist dann relativ knapp danach gekommen. Also da hat sozusagen das britische Imperium schon den Zenit weit hinter sich gehabt. Wenn Sie mich jetzt fragen, wird der Dollar...
Ich wollte gerade fragen, ja. Ist das nicht eine Analogie auch zur jetzigen Situation? Also könnte man nicht behaupten, dass die USA den Zenit auch hinter sich hat in seiner geopolitischen Rolle?
Also ich glaube, wenn es darum geht, dass man sagt, die haben quasi ein Monopol, und das war der Zenit, dann haben sie den Zenit auch hier hinter sich. Was aber jetzt nicht bedeutet, dass sie sozusagen morgen auseinanderfallen und keine bedeutende Rolle mehr haben. Also wenn Sie mich fragen, was hilft eigentlich dem Dollar, dass er sozusagen eine gute Position behalten kann, dann ist eine Sache schon mal, dass alle Golfstaaten haben ihre Währungen gebunden an den US-Dollar. Also ein bisschen so wie in der Zeit vor dem Euro, als der Schilling immer fix gegen die D-Mark gebunden war mit 7:1. Ähnlich funktioniert das am Persischen Golf. Also das hilft schon einmal ein bisschen. Dann, dass es noch keine perfekten Alternativen gibt, finde ich, ist schon ein Faktor, der auch dem Dollar hilft. Und die militärische Stärke, die man bis jetzt zumindest dem amerikanischen Raum zugeschrieben hat, dass es dann doch immer wieder mal als Fluchtwährung funktionieren kann. Aber wenn Sie mich fragen, welche Szenarien können wir uns vorstellen für den Petrodollar, dann gibt es eigentlich nur drei Szenarien. Das eine ist, es bleibt fesch so, wie es ist. Also sprich, resiliente Dominanz, könnte man das ein bisschen vornehmer sagen. Dann, es gibt einen geopolitischen Bruch, es fällt wirklich in Einzelteile, was extrem unwahrscheinlich ist, wenn man sich die Kräfte anschaut, die wir vorher besprochen hatten. Oder die Stellung dazwischen eigentlich, es gibt eine Fragmentierung, eine Erosion. Und ich glaube, dass das wahrscheinlichste Szenario ist. Und das würde dann natürlich, wenn Sie mich jetzt fragen, haben die den Zenit hinter sich? Und wir sagen, eine schrittweise Erosion ist das realistischste Szenario, würde dann mit anderen Worten die These unterstützen, dass der Horizont oder der Zenit vom US-Dollar vielleicht schon ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Ja.
Jetzt sind Sie ja für LGT Private Banking tätig.
Ja.
Und da ist natürlich besonders interessant, was diese Zukunftsszenarien, die Sie jetzt als Möglichkeiten dargelegt haben, welche Implikationen sich daraus auf den globalen Kapitalmarkt ergeben und vor allem für die Kundenportfolios.
Ja.
Das sind die Fragen, mit denen Sie konfrontiert sind. Ich denke da vor allem an Kundenportfolios, an die sogenannten Ultra-High-Kundenportfolios, also von Personen mit einem investierbaren Vermögen von über 30 Millionen US-Dollar. Wie sieht's da aus? Wie muss man darauf reagieren, auf die jetzige Situation?
Na, also erstens glaube ich, dass es für große und für kleine Kunden gleichermaßen gilt. Ich glaube, eine wichtige Aussage ist schon, dass das Dollar-Assets, also sprich Vermögensgegenstände im Dollarraum, die bleiben schon immer noch ein wichtiger Bestandteil im Portfolio. Ich habe davor gesagt, dass die Kombination aus Innovationskraft in Silicon Valley und die Finanzierungskraft über die Wall Street, dass das sozusagen keine vergleichbare Größe findet auf dem Planeten, das ändert sich nicht. Aber eine wichtige Einsicht, glaube ich, ist schon da. Man kann Corporate America gut finden, muss aber die amerikanische Administration nicht gut finden. Sprich, ich muss, kann mir überlegen, möchte ich wirklich in US-Staatsanleihen investieren oder gibt es hier bessere Alternativen? Und das Dollarrisiko, das kann ich nehmen, dagegen könnte ich mich aber auch absichern. Also ich könnte in US-Aktien investieren und mich gleichzeitig absichern. Da gibt es Möglichkeiten. Also es gibt ja abgesicherte Investmentfonds zum Beispiel, das kann man sich zum Beispiel überlegen. Was wir auch glauben ist, dass Gold doch ein guter Diversifikator für solche Situationen sein kann in der Zukunft. Das heißt, nicht Haus und Hof draufsetzen, aber als Beimischung stabilisiert das Ganze. Und generell denken wir, dass man sozusagen ein Portfolio strukturieren muss, das robust mit beiden Szenarien umgehen kann. Sprich, wenn die Dollar-Dominanz doch jetzt noch einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte anhält, dass es damit gut umgehen kann, aber dass man nicht völlig überrascht ist, wenn das zu erodieren beginnt, sondern dass man das sagt, okay, das habe ich als Alternative oder als Wahrscheinlichkeit auf dem Radar und dafür habe ich mein Portfolio auch aufgesetzt. Ich weiß, ich kann Währungen absichern, ich habe eine Beimischung im Dollar drinnen, ich habe zum Beispiel Rohstoffe als Diversifikator auch im Portfolio drinnen. Das könnte dann zum Beispiel helfen.
Also wie auch immer es ausgeht, es besteht kein Anlass, in Panik zu geraten aus Ihrer Sicht.
Also ich glaube, also das ist eine Maxime meines Lebens, Plan schlägt Panik. Gut ist, wenn man die Risiken kennt, gut ist, wenn man sich überlegt, was bedeutet das und sich einen guten Plan ausarbeitet. Schlecht ist immer, wenn man in die Action dann überlegen muss, was mache ich jetzt genau. Meistens sind das keine besonders guten Entscheidungen meiner Erfahrung nach. Und insofern glaube ich, wenn man das Portfolio jetzt, es ist jetzt kein Zeitdruck, den man hat, wenn man das in Ruhe mit ruhiger Hand sich durchüberlegt, durchkalkuliert und so aufbaut, kann man Risiken managen. Am Ende vom Tag geht es darum, dass wir hier Risiken managen wollen.
Plan schlägt Panik, das gefällt mir sehr gut. Das würde ich ja manchen Entscheidungsträgern im internationalen Umfeld auch gerne empfehlen. Also wenn ich Sie jetzt zusammenfasse und richtig interpretiere, dann ist das wahrscheinlichste Szenario aus Ihrer Sicht, dass der Petrodollar nicht verschwindet, aber seine Rolle sich verändert, von einem exklusiven System zu einem herausgeforderten. Punkto Kapitalmarkt und Portfolios, glaube ich, haben Sie gesagt, dass die strategische Priorität für die Akteure am Kapitalmarkt jetzt nicht in der Antizipation einer Dollarkrise liegt, sondern dass es darum geht, sich portfoliomäßig vorzubereiten, zu diversifizieren und vor allem damit zu rechnen und darauf zu setzen, dass wir einfach in eine strukturell zunehmend multipolare Währungs- und Energiewelt einhergehen. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch ein Zitat der renommierten Politikanalystin Hiba Maik vom Institute of Policy Studies in Islamabad mitgeben, wenn Sie es nicht schon kennen. Der Iran-Krieg ist eine strategische Reaktion auf die zunehmende Annäherung des globalen Südens an China und die damit einhergehende Entdollarisierung. Für die USA geht es, unabhängig von der Rhetorik, diesmal allein darum, den Petrodollar zu retten. Herr Lukas, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung und für das tolle Gespräch. Danke sehr.
Das war der Presse-Podcast zum Thema Der Petrodollar über die ungewisse Zukunft eines globalen Machtsystems. Vielen Dank fürs Zuhören.